Ich werde also jetzt versuchen, innerhalb von rund 40 Minuten ein paar Gedanken zum Heiligen Geist mit euch zu teilen. Danach werden wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und jeder von euch, der eine Frage hat zu dem, was wir gestern oder heute Vormittag oder heute Nachmittag besprochen haben, der darf eine Frage stellen. Ich kann nicht versprechen, dass ich dann alle Fragen beantworten kann, aber wir können gemeinsam drüber nachdenken. Also wenn jemand eine Frage stellen möchte, ihr seid eingeladen. Dann werden wir eine kurze Pause machen und dann werde ich noch über die Adventgeschichte und Entwicklungen in der Adventgeschichte etwas sagen. Und auch danach habt ihr noch die Chance, eine Frage zu stellen, wenn euch etwas besonders am Herzen liegt. Ich muss auch zugeben, wenn wir über Jesus sprechen, dann ist das leichter, als wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Der Heilige Geist, der tritt nicht so klar zutage wie Jesus Christus. Bei Jesus haben wir den Vorteil, er wurde Mensch. Und als Mensch, da ist er auf unserer Stufe, das können wir gut verstehen, da können wir mitfühlen und mitdenken und das können wir gut einordnen. Beim Heiligen Geist schaut es ein bisschen anders aus. Und trotzdem denke ich, dass es einige sehr klare und deutliche Aussagen auch zum Heiligen Geist gibt. Ich werde mit einem Zitat von Ellen White heute Nachmittag beginnen. Im Wirken der Apostel in der älteren Ausgabe, jetzt gibt es ja eine ganz neue auch, sagt sie: Es ist für uns nicht wichtig, genau erklären zu können, was der Heilige Geist ist. Das Wesen des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Wirken der Apostel, ältere Ausgabe, Seite 53. Das heißt, wenn ich so etwas lese, dann sage ich mir, wir müssen da sehr behutsam und vorsichtig an die Thematik herangehen. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir alles mit unserem beschränkten menschlichen Verstand verstehen können, sondern wir müssen einfach die Aussagen in der Bibel, die da sind, nehmen, glauben, umsetzen, wenn wir das umsetzen können. Aber darüber hinaus müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, um nicht in irgendwelche Spekulationen zu verfallen. Die erste Frage, mit der ich hier sozusagen beginnen will, ist die Frage: Ist der Heilige Geist eine Person, Persönlichkeit, personenhaft oder ist er eine unnatürliche Kraft? Das ist so ein Thema, das immer wieder beim Heiligen Geist natürlich als Thema hochkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schwerkraft denke, wenn ich etwas in die Hand nehme und es auslasse, dann fällt es nach unten. Ja? Die Schwerkraft, das ist eine unpersönliche Kraft, das funktioniert immer. Ja? Ob ich jetzt will oder nicht will, die Schwerkraft existiert und sie wird die Dinge hinunter zu dem Boden schicken. Ich kann zwar jetzt versuchen, gegen die Schwerkraft zu handeln, indem ich versuche, mich schnell zu bewegen wie ein Vogel, aber ich werde merken, ich werde nicht abheben, es wird nicht funktionieren. Ja? Die Schwerkraft ist eine unpersönliche Kraft. Aber wie ist es jetzt mit dem Heiligen Geist? Schauen wir uns da zwei Texte an, aus der Apostelgeschichte und danach aus dem Lukas-Evangelium. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Im Griechischen steht dort für das Wort Kraft steht Dynamis. Wir kennen das Wort Dynamit und Dynamit hat wirklich Sprengkraft. Ja? Also das ist nicht nur eine kleine Kraft, sondern das ist wirklich eine massive Kraft. Wäre jetzt der Heilige Geist nur so eine unpersönliche Kraft, so wie die Schwerkraft, die Gravitationskraft, dann wäre der Satz aus meiner Sicht etwas merkwürdig. Ja? Aus diesem Text ist nur schlecht ableitbar, dass der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft sei. Warum? Es macht nämlich nur wenig Sinn, die Kraft der Kraft zu bekommen. Ja? Also, Meine Überlegung ist die, wenn ich so einen Text lese, wenn hier steht, er ist eine Kraft und sie kommt vom Heiligen Geist, dann wäre es ja unlogisch zu sagen, die Kraft von der Kraft. Noch deutlicher wird es in diesem anderen Text, in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Da steht im Griechischen auch wieder dieses Wort Dynamis, ja, in der Kraft des Geistes. Und auch hier macht es schlicht und einfach keinen Sinn zu sagen, Jesus kommt in der Kraft der Kraft. Ja, das wäre aus meiner Sicht eine unlogische, unnötige Verdoppelung des Gedankens Kraft. Mit anderen Worten, die Kraft und der Heilige Geist müssen zwei unterschiedliche Sachen sein. Ja, die Kraft ist nicht der Heilige Geist, sondern das sind unterschiedliche Einheiten. Die nächste Frage ist, welche Eigenschaften hat denn der Heilige Geist? Und da haben wir ein paar Hinweise, speziell natürlich aus dem Neuen Testament. Ein Text, der für mich sehr plastisch und leicht nachvollziehbar ist, ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 5. Da geht es um Ananias und Sapphira. Wenn manchmal Leute so etwas plump kommen und sagen, ja, der Gott im Alten Testament, der war so böse, aber der liebe Gott im Neuen Testament, der ist gnädig und liebevoll, dann sage ich, ja, zum lieben Gott habe ich auch einen guten Text, Apostelgeschichte 5. Ja. Die Geschichte von Ananias oder Hananias und Sapphira. Aber schauen wir, was da wirklich konkret steht. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Jetzt habe ich oben in der zweiten Zeile die Aussage, du hast den Heiligen Geist belogen, und unten in der letzten Zeile, du hast Gott belogen. Ja, was macht hier Lukas als Schreiber des Buches, als Schreiber der Apostelgeschichte? Offensichtlich, innerhalb von zwei Versen, das sind ja zwei aufeinanderfolgende Verse, sagt er einmal, du hast den Heiligen Geist belogen und einmal, du hast Gott belogen. Mit anderen Worten, Heiliger Geist und Gott können gleichgesetzt werden. Ja? Das wäre also für mich ein sehr, sehr deutlicher Text, der für mich belegt, dass der Heilige Geist Gott ist. Richtig Gott, ganz Gott. Die Geschichte mit dem Belügen ist natürlich auch noch interessant. Ja? Wenn ich jetzt das Buch nehme und fallen lasse, dann wirkt einfach die Schwerkraft. Aber kann ich jetzt eine unpersönliche Kraft, so wie die Gravitation, belügen? Das ist schwierig eigentlich. Ja? Ich kann nicht eine unpersönliche Kraft belügen. Das ist eigentlich nicht logisch. Ja? Ich kann zwar alles Mögliche sagen, aber ich kann eine unpersönliche Sache nicht belügen. Okay, da ist das Bild wieder, gut. Auch hier sehe ich, dass der Heilige Geist mehr als eine Kraft sein muss. Er muss ein personenhaftes Wesen sein, weil sonst würde es keinen Sinn machen, diese Formulierung zu treffen, du hast den Heiligen Geist belogen. Also, halten wir fest, deutlich werden hier der Heilige Geist und Gott gleichgesetzt. Belügen kann man nur eine Person, aber keine Kraft. Das macht keinen Sinn. Ich habe jetzt einige Texte hier, die wir so nur ganz kurz uns anschauen wollen, die eben göttliche Eigenschaften des Heiligen Geistes zum Ausdruck bringen. Der Heilige Geist ist ewig, allgegenwärtig, allwissend. Er offenbart die Zukunft, ja. Das ist also auch ein wichtiger Aspekt. Er ist heilig und gut. Er ist allmächtig. Der Heilige Geist schenkt die Neugeburt. Das ist das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Ja. All das sind jetzt Dinge, die wir ewig, allgegenwärtig, allwissend und so weiter, die wir eigentlich immer mit Gott assoziieren. Gott ist heilig. Ja. Das passt eigentlich alles sehr gut als göttliche Eigenschaft. Wenden wir uns also weiter der Frage zu, ist er eine Kraft oder eigentlich eine Persönlichkeit? Johannes in seinen Abschiedsreden da in der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag in der Passionswoche, er sagt, der Heilige Geist leitet uns, er hört, er redet, er verkündigt, er verherrlicht. Und jeder einzelne Ausdruck, der hier steht, deutet auf eine Person hin, logischerweise. Ja, das kann nicht eine unnatürliche Kraft. Die kann nicht reden, die kann nicht hören, ja, die kann nicht verkündigen. Das sind also alles Eigenschaften, die mit einer Person oder Persönlichkeit verbunden sind. Schon vorher, aber in der gleichen Nacht, sagt Jesus, der Heilige Geist lehrt und erinnert euch. Wir kennen ja diese Aussagen. Ja? Das ist typisch für eine Person. Ich meine, ich kann meine Frau erinnern, irgendetwas nicht zu vergessen oder umgekehrt, aber ich kann jetzt nicht meine Bibel erinnern, etwas zu tun. Das funktioniert nicht, das macht keinen Sinn. Ja? Der Heilige Geist wohnt in euch, sagt Jesus. Der Heilige Geist bezeugt. Ihr merkt, gerade in diesen Kapiteln 14, 15, 16 im Johannesevangelium ist ganz massiv vom Heiligen Geist die Rede. Auch bei Paulus gibt es solche Abschnitte, Römer 8 zum Beispiel. Der Heilige Geist überführt von der Sünde, sagt Jesus. Das ist so argumentativ. Ja? Das ist nicht ein Eindruck, der bei mir entsteht, sondern das ist konkret. Ja? Der Heilige Geist kann angerufen werden. Der Heilige Geist spricht, ja, also der ist wahrnehmbar akustisch. Der Heilige Geist ruft in den Dienst. Ja. Apostelgeschichte 13, da werden Paulus und andere dann zur ersten Missionsreise ausgeschickt. Nicht? Und dann heißt, der Heilige Geist hat gesagt, die Leute sollen gehen. Und dann kommt die erste Missionsreise. Ja. Also es ist hier ganz deutlich das Wirken des Heiligen Geistes hier in Apostelgeschichte 13 vorhanden. Der Heilige Geist verbietet bestimmte Vorhaben. Das ist, glaube ich, die Geschichte, wo Paulus auf Missionsreise ist und er überlegt, soll ich nach links, nach rechts, Norden, Süden, Osten, Westen gehen? Und dann steht dort, der Heilige Geist verwehrt ihnen, dorthin zu gehen. Und dann sagt Paulus, ja, aber lieber Gott, was willst du jetzt von mir? Und dann kommt dieser Ruf, geh hinüber nach Griechenland. Ja? Der Heilige Geist legt Fürsprache ein. Ja, also er verwendet sich, wenn wir beten, für uns und transformiert, so menschlich gesprochen, unser irdisches Gebet auf dem Weg in den Himmel und macht es noch besser und schöner und Gott wohlgefälliger. Ja, der Heilige Geist arbeitet hier im Gebet mit. Der Heilige Geist offenbart Dinge. Er erforscht alle Dinge, er weiß alle Dinge. Erforschen, wissen, das sind wieder Eigenschaften, die mit einer Person zu tun hat. Ja? Vielleicht könnte man über die eine oder andere Bibelstelle, die hier steht, dann diskutieren, sagt sie genau das aus, was da jetzt von mir behauptet wird. Meinetwegen, aber unterm Strich sind es so viele Eigenschaften und ich habe dann noch eine zweite Seite mit Eigenschaften, wo ich sage, da komme ich nicht drum herum. Gott und der Heilige Geist sind personenhaft. Der Heilige Geist heiligt, und jetzt kommt die Fortsetzung. Er weckt von den Toten auf, sagt Paulus. Er wirkt Wunder, er erneuert, er versiegelt. Ja? Paulus sagt, wir sind mit dem Heiligen Geist durch unsere Bekehrung und Taufe versiegelt. Das ist nicht die Endzeitversiegelung, von der Offenbarung 7 dann spricht, sondern jeder Gläubige, auch jetzt schon, auch in der Vergangenheit schon, ist mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Er kann geschmäht werden. Er kann angelogen werden. Das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Er kann versucht werden. Er kann gelästert werden. Das ist ja auch so eine interessante Stelle hier in Matthäus Kapitel 12. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja, da gibt es manchmal Unsicherheit bei manchen Leuten, auch Christen, auch Adventisten. Ich kann mich erinnern, ein Bruder hat mir das auch einmal erzählt. Ja, er ist sich da nicht ganz sicher, ob er nicht schon endgültig verloren ist, weil er gegen den Heiligen Geist gesündigt hat. Ja, das war also seine Meinung. Und wenn man den Zusammenhang liest, was passiert denn da? Jesus treibt Dämonen aus und dann kommen seine Gegner, die Schriftgelehrten, und sagen, du machst das mit der Hilfe vom Oberdämon, vom Belzebub. Ja, mit anderen Worten, das Wirken Jesu, das göttliche Wirken Jesu, wird mit dem Satan, mit dem Oberbelzebub begründet. Das heißt, das göttliche Wirken wird eigentlich dem Satan zugesprochen. Das ist also hier der Zusammenhang. Und dann sagt Jesus, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die Lästerung, die kann nicht vergeben werden. Warum? Weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns zur Buße führt. Und wenn ich nicht mehr zur Buße komme, gehe ich automatisch verloren. Man kann dem Heiligen Geist widerstreben, ja? Der Heilige Geist liebt, ja, das ist ja auch typisch göttliches Attribut. Also hat Gott die Welt geliebt. Ja. Der Heilige Geist hat einen Willen und entscheidet aus freiem Willen und hat auch einen eigenen Sinn. Das ist 1. Korinther 12 hier. Da geht es um diese Geistesgaben. Und Paulus sagt, nicht jeder hat alle Gaben. Das ist halt so. Und dann sagt er, der Heilige Geist gibt dem einen die Gabe, dem anderen die andere und teilt aus, so wie er es möchte. Die Gravitationskraft. Es ist nicht so, dass einmal das Buch in die Höhe fliegt und das nächste Mal auf den Boden fällt. Es fällt immer nach unten. Da gibt es keinen freien Willen, keine Entscheidung, wann wirklich und wann wirklich nicht. Aber der Heilige Geist, der hat einen eigenen Willen und entscheidet aus eigenen Überlegungen und freien Stücken heraus. Der Heilige Geist vertritt die Heiligen. Der Heilige Geist kann Gemeinschaft mit uns haben. Ja? Das war ja auch in einem Liedtext drinnen. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Gegen den Heiligen Geist kann man sündigen. Und wenn ich mir diese lange, lange Liste anschaue, dann komme ich persönlich nicht umhin, um zu sagen, der Heilige Geist, das muss ein personenhaftes Wesen sein. Das ist nicht nur eine Kraft. Ja? Ich will jetzt noch so ein paar kleine Vergleiche anstellen. Dinge, die dem Vater zugeschrieben werden oder Jesus. Und dann gibt es ähnliche Texte, wo die gleiche Sache plötzlich dem Heiligen Geist zugeschrieben wird. Ja? Schauen wir uns das an. Von Gott Vater heißt es, Johannes 5, 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also wer erweckt jetzt von den Toten? Der Vater und der Sohn. Und jetzt lesen wir Römer 8 dazu. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Plötzlich spielt auch der Geist eine Rolle in der Auferstehung. Ja? Das ist interessant. Also es ist immer schwierig, das so fein säuberlich dann auseinanderzuhalten. Wer war jetzt maßgeblich bei der Schöpfung beteiligt? Ich habe kein Problem zu sagen, der Vater war dabei, der Sohn war dabei, das Neue Testament sagte das auch ausdrücklich, und der Heilige Geist war natürlich auch dabei. Ja? Noch ein anderes Beispiel. Woher kommt denn die Inspiration der Heiligen Schrift? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist so ein typischer Text, wenn es um irgendwelche Bibelstunden geht, wo es darum geht, auch zu erklären, dass diese Leute die Sachen nicht selbst erfunden haben, sondern dass diese Schrift göttlichen Ursprungs ist, dann verwenden wir diesen Text. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt so von Gott eingehaucht. Ja? Und in der lateinischen Vulgata ist es dann mit göttlich inspiriert, und dann kommt das Wort inspiriert dort vor im Lateinischen, übersetzt worden, und darum sprechen die Theologen von Inspiration. Das kommt dann übers Lateinische in unsere Theologiesprache. Gut, da ist es Gott. Wenn ich jetzt Petrus dazu nehme, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ja? Also es ist kein Widerspruch zwischen Gott Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Ja? Das ist der Punkt. Für mich ein sehr deutlicher Text ist der Taufbefehl. Schauen wir uns den Text, obwohl wir ihn gut haben und jedes Vierteljahr kommt er irgendwann einmal in der Sabbatschule vor, ja, schauen wir uns den trotzdem noch einmal an. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe über den Text schon mit verschiedenen Zeugen Jehovas auch diskutiert. Und dann stelle ich Ihnen immer eine Frage. Normalerweise versuchen Sie, das Gespräch zu führen. Dann stellen Sie die Fragen. Ja? Und dann kommt man irgendwie unter Stress, weil man manchmal gar nicht mehr so genau weiß, was man Ihnen antworten soll. Aber wenn man das umgekehrt macht, ist das eine gute Taktik. Und dann stelle ich Ihnen die Frage. Naja, schauen wir uns hier mal diese Sache mit dem Namen an. Der Begriff Name steht hier in der Einzahl. Da steht nicht auf die Namen, sondern auf den Namen. Es gibt also einen Namen für Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und dann stelle ich Ihnen die Frage und sage, naja, welcher Name ist denn das jetzt? Die Zeugen Jehovas haben die Tendenz, immer alles zu wissen und beantworten zu können. Aber bei dieser Frage funktioniert das nicht. Und das wissen Sie dann nicht. Ja? Frage an euch, was würdet ihr antworten? Welchen Namen haben die gemeinsam? Jesus Christus passt nicht. Geist passt auch nicht wirklich. Vater, na, auch nicht. Ja? Also wir merken, es ist gar nicht so leicht, hier einen gemeinsamen Namen zu finden. Ja? Du sagst Gott. Ja? Also Gott ist jetzt nicht wirklich ein Name, ein persönlicher Name, sondern es ist mehr eine Bezeichnung, ein Titel. Ja? Aber um ehrlich zu sein, mir fällt auch nichts Besseres ein. Ja? Also für mich ist das die einzige Antwort, wo ich sage, da ist ein Begriff, der für alle drei gültig wäre. Das ist Gott. Ja?
Wie ist denn der Name vom Heiligen Geist?
Naja, der hat keinen so persönlichen Namen. So wie Jesus heißt oder Christus heißt, wobei Christus ja auch schon ein Titel ist und kein eigentlicher Name. Ja, Christus heißt ja der Gesalbte. Und der Heilige Geist, also ich wüsste jetzt auch keinen persönlichen Namen für ihn. Ja. Und so denke ich, dass eigentlich nur der Begriff Gott passt. Ja. Im Grunde passt hier nur dieser Überbegriff Gott. Ich habe jetzt schon mit verschiedenen Leuten diskutiert über diesen Text auch und vor einiger Zeit mich auch im Internet erkundig gemacht. Und da habe ich dann festgestellt, dass dieser Text, Matthäus 28, Vers 19, das ist ja ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums, der letzte, vorletzte Text, ja, dass dieser Text, so wird immer wieder mal behauptet, nicht ursprünglich von Matthäus geschrieben worden sei, sondern später, in späterer Zeit, Jahrhunderte später, hinzugefügt wurde. Das ist das Argument. Meistens kommt dann Kaiser Konstantin vor oder Eusebius. Eusebius ist der Vater der Kirchengeschichtsschreibung. Das war ein großer Freund von Kaiser Konstantin und stellt den Kaiser auch sehr positiv dar. Und die leben da in der gleichen Zeit. Und die hätten das sozusagen erfunden und dann zum Matthäus-Evangelium so ganz zum Schluss noch dazugeschrieben. Aber ursprünglich im 1., 2., 3., 4. Jahrhundert, also vor Konstantin und Eusebius, sei dieser Text nicht Teil des Neuen Testaments gewesen. Ich habe da mein griechisches Neues Testament auch und hinten im Anhang gibt es eine Liste mit allen verfügbaren Handschriften und Handschriftenteilen. Und da steht fein säuberlich drinnen, von Vers 1 bis Vers 7 ist ja in dieser Handschrift etwas vorhanden. Bei manchen Papyri ist es ja so, die sind nur ganz, ganz, ganz bruchstückhaft vorhanden. Der älteste Papyrus, die haben dann immer ein P, das steht für Papyrus, und dann eine hochgestellte Zahl. Da werden sie einfach durchnummeriert, damit man sie auseinanderhalten kann. Der älteste Papyrus, der ist P52, heißt er, der hat also die Nummer 52 irgendwann gekriegt. Und der enthält ein paar Verse aus Johannes Kapitel 18. Das ist Jesus und Pilatus. Das ist handflächengroß, das Stück. Vorderseite, Rückseite beschrieben. Sonst ist nichts drauf. Ja. Natürlich gibt es dann auch die großen Handschriften, den Codex Alexandrinus und Vatikanus und Sinaiticus und so weiter. Die sind fast vollständig erhalten. Wenn man hier in der Liste nachschaut, tatsächlich keiner dieser alten Papyri und keine dieser großen Handschriften aus den ersten 350 Jahren hat Matthäus 28, 19. Ja. Man könnte also tatsächlich vermuten, vielleicht ist es nicht ursprünglich gewesen, weil es immer verloren ist. Mein Gegenargument, naja, das ist der Schlussteil des Matthäus-Evangeliums. Das heißt, gerade immer am Anfang einer Handschrift und am Ende einer Handschrift ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass es verloren geht, einfach wegbricht, kaputt geht, einfach im Laufe der Zeit nicht mehr existiert. Ich habe festgestellt, schon im 2. Jahrhundert, also relativ knapp nach Matthäus, haben wir erste Zeugen, die diese dreigliedrige Taufformel Vater, Sohn, Heiliger Geist verwenden. Und ich will euch da noch ein paar Zitate dazu zeigen. Da gibt es eine alte Schrift, die nennt sich Didache. Oder auch 12 Apostellehre. Das Neue Testament ist mit der Offenbarung von Johannes abgeschlossen. Johannes schreibt die so in den 90er Jahren, ja, also wirklich am Ende des ersten Jahrhunderts. Etwa zur gleichen Zeit schreibt ein gewisser Clemens einen Brief, aber der gehört schon nicht mehr zum Neuen Testament, obwohl er eigentlich zeitgleich wäre wie die Johannes-Offenbarung. Das ist also außer der Bibel das älteste Stück christliche Literatur, dieser Clemensbrief und die Didache. Die zwei sind die ältesten Dinge. Die meisten Leute datieren diese Didache auf das Jahr 120. Etliche datieren das auch schon ins erste Jahrhundert, in die 90er oder 80er Jahre. Das ist also nicht ganz gesichert. Was steht dort? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Dort steht in Didache 7, Vers 1, also das ist so wie die Bibel dann auch nummeriert, in Kapitel und Verse. Was aber die Taufe betrifft, so tauft folgendermaßen. Nachdem ihr das alles vorher mitgeteilt habt, also Bibelunterricht, ja, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und dann kommt noch ein Nachsatz, in fließendem Wasser. Das ist also das Ideale, in fließendem Wasser. Wenn ich jetzt diese Taufformel von Matthäus und diese Aussage in Didache 7 vergleiche, dann ist die Didache neben Matthäus offensichtlich der älteste Beleg für diese dreigliedrige Taufformel. Der griechische Text, und ich habe mir das im Griechischen angeschaut, in Matthäus 28, 19 und in Didache 7, Vers 1, eben wo es um diese Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geht, ist de facto ident. Ja? Es wäre also wirklich sehr zufällig, dass in der Didache eine Formulierung verwendet wird, die in der Didache erfunden wird und nicht schon zurückgeht auf Matthäus 28. Warum? Weil es eben noch weitere Zitate, die offensichtlich von Matthäus 28 stammen, gibt. Justin der Märtyrer. Justin war ursprünglich ein heidnischer Wanderphilosoph, wird dann Christ. Und dann begibt er sich auf seine letzte Reise nach Rom, wo er dann auch den Märtyrertod stirbt. Und von Justin gibt es eben Schriften, die erhalten sind. Und da schreibt er in seiner Apologie: Dann werden sie von uns an einen Ort geführt, wo Wasser ist, und werden neu geboren in einer Art von Wiedergeburt, die wir auch selbst an uns erfahren haben. Denn im Namen Gottes des Vaters und Herrn aller Dinge und im Namen unseres Heilandes Jesus Christus und des Heiligen Geistes nehmen sie alsdann im Wasser ein Bad. Also auch hier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auch wenn er da hier eigene Formulierungen verwendet. Irenäus von Lyon, der war also dann später da im heutigen Frankreich, hat auch einiges geschrieben. Er sagt, und indem er wiederum seinen Jüngern die Macht der Wiedergeburt für Gott verleiht, sagte er ihnen, da beruft er sich auf ein Wort des Herrn: Geht und lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist noch deutlicher ein Zitat, weil, wie kennen wir Matthäus 28, was steht dort? Geht, macht zu Jüngern, tauft, ja, und lehrt. Und hier haben wir diese Formulierung: Geht und lehrt und tauft sie im Namen, Singular, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also auch hier, woher nimmt er das, dass er hier behauptet, dass Jesus seinen Jüngern das ausdrücklich mitgegeben und gesagt hat? Also er beruft sich hier auf ein Wort Jesu. Ein bisschen später, Tertullian. Er war derjenige, der sehr viel auf Latein geschrieben hat und auch die lateinische Kirchensprache bis heute geprägt hat. Er verspricht nach seiner Auferstehung den Jüngern die Verheißung des Vaters zu senden. Er trägt ihnen zuletzt auf, zu taufen auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Nicht auf einen, denn wir werden nicht einmal, sondern dreimal bei Nennung jedes einzelnen Namens auf die einzelnen Personen untergetaucht. Also offensichtlich sagt uns Tertullian, zumindest dort, wo er gewirkt hat, wurde offensichtlich jemand, der getauft wurde, nicht nur einmal, sondern auf den Namen des Vaters einmal, Sohn zweimal, Heiliger Geist dreimal untergetaucht. Ja? Ob das allgemeine Praxis ist, das scheint unsicher zu sein. Ja? Gut. Zuletzt noch ein Zitat von Ellen White. Auf das werde ich dann in meiner letzten Stunde auch noch einmal zurückkommen. Sie schreibt im Jahr 1907, ganz unten seht ihr die Jahresangabe auch: Der Tröster, den Christus nach seiner Himmelfahrt zu senden versprochen hat, ist der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit, der die Kraft der göttlichen Gnade all denen bezeugt, die Christus als persönlichen Heiland angenommen haben und an ihn glauben. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei großen Mächte, Vater, Sohn und Heiliger Geist, werden all diejenigen getauft, die Christus in lebendigem Glauben annehmen. Diese Mächte werden mit den gehorsamen Himmelsbürgern in ihrem Bemühen zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus zu leben. Also auch Ellen White sagt hier im Zusammenhang von Matthäus 28, es gibt hier ein himmlisches Trio. Das heißt nicht, dass die zusammen zu dritt singen, ja, aber die gehören zusammen. Ja, im Namen dieser drei großen Mächte. Und sie spricht von lebendigen Personen oder Persönlichkeiten. Ja, für sie sind es also drei getrennte Persönlichkeiten. Wenn wir mit Zeugen Jehovas diskutiert, dann, so habe ich das festgestellt, haben die ein ganz anderes Konzept von Dreieinigkeit, dass sie meinen, dass alle vertreten die Dreieinigkeit glauben, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Sie stellen sich die Dreieinigkeit so vor, als ein Gott, der aber drei Gesichter hat. Und je nachdem, einmal kommt das Gesicht des Vaters uns entgegen oder einmal das Gesicht des Sohnes oder einmal das Gesicht des Heiligen Geistes. Aber das ist nicht unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung ist, da ist der Vater, da ist der Sohn, die sind unabhängige Persönlichkeiten und da ist der Heilige Geist. Das sind drei verschiedene. Sie sind sich zwar einig und sie denken gleich und sie arbeiten alle Richtung Erlösung des Menschen, aber sie sind nicht eins im Sinne von ein Körper, der uns halt unterschiedliche Gesichter entgegenstreckt. Also, für Ellen White ist es offensichtlich auch so, dass Matthäus 28, Vers 19 hier die Dreieinigkeit deutlich macht. Natürlich, es könnte noch mehr gesagt werden, aber ich will hier einmal unterbrechen, weil ich auf die Uhr schaue und ihr jetzt auch die Möglichkeit haben sollt, wenn ihr wollt und Lust habt, einige Fragen zu stellen. Also ich habe gesehen, wir haben da ein Mikrofon, mit dem wir dann durch die Reihen gehen können, damit jeder gut zuhören kann. Also ganz hinten sehe ich da eine Hand. Also ich bitte euch, stellt eure Fragen und wir können dann gemeinsam drüber nachdenken, Dankeschön. Wie man da eine Antwort geben könnte.
Noch einmal auf das, was du über die Denkweise der Zeugen Jehovas gesagt hast. Wenn das ein Wesen wäre mit drei verschiedenen Gesichtern.
So behaupten sie, ja, dass die Dreieinigkeit dann verstanden
wird. Dann wären diverse Texte aus der Schrift falsch, wo es heißt zum Beispiel, und Jesus hat den Platz neben seinem Vater eingenommen. Wie kann jemand, der eine Person ist, gleich neben sich sitzen?
Das stimmt. Ja. Also mir scheint diese These, die von den Zeugen Jehovas kommt, und wenn ich dann zu ihnen sage, ich glaube das aber nicht so, dann sind sie ganz überrascht, weil sie meinen, alle, die an die Dreieinigkeit glauben, die sehen das so, wie es in ihren Schriften drinnen steht. Aber du hast völlig recht. Nicht? Wir haben gestern am Freitagabend ja solche Texte gelesen, nicht? Im Hebräerbrief, Kapitel 1. Ja? Da spricht es vom Thron und er ist Gott. Oder in der Offenbarung sehr deutlich, der Vater wird angebetet und das Lamm. Die sind nebeneinander, die sind beide unabhängig voneinander in Existenz. Das Lamm ist natürlich das Symbol für Jesus Christus. Aber ich gebe dir da durchaus recht, das macht nicht wirklich Sinn, so eine Vorstellung von der Dreieinigkeit. Bitte.
Ich habe also ein Problem mit der Taufe. Und zwar, es gibt 9 Texte, Apostelgeschichte 2,38, und Petrus sprach zu ihnen, tut Bußen, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Apostelgeschichte 8,16, denn er war noch kein auf ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und Apostelgeschichte 10,43, von diesem bezeugten alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünde empfangen sollen. Und Apostelgeschichte 10,48, er befahl sie zu taufen in den Namen Jesu Christi. Und Apostelgeschichte 19,15, als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen zur Übereignung an ihn. In Galater 3,27, denn alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Oder Römer 6,3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Oder Kolosser 2,12, in der Taufe mit ihm begraben wurdet ihr auch in ihm auferweckt, durch den Glauben an die Macht Gottes, der ihn von dem Toten auferweckt hat. Und dann habe ich noch eine Jerusalemer Bibel vom Herder Verlag und da steht halt ein Anhang noch mit dran. Die trinitarische Tauformel hat sich in der frühen Kirche aus der einfachen Formel auf den Namen Jesu entwickelt. Wenn ich dann aber in meiner Lutherbibel nachschaue, da steht dann drin unter den Erklärungen, Name, Klammer, Jesu Christi. Wenn die christliche Taufe auf den Namen Jesu Christi erfolgt, Apostelgeschichte 2,38 in Klammer, so wird der Täufling damit Jesus seinem Herrn als Eigentum übergeben und unter seinen Schutz gestellt. Und wenn man da gleich noch ein bisschen weiterliest in den Erklärungen, dann heißt Geist Gottes, Heiliger Geist. Das hebräische Wort für Geist bedeutet ursprünglich Wind, Hauch. Gemeint ist damit das Lebensprinzip, das Gott seinen Schöpfen verliehen hat, über das er jederzeit verfügt. Und in der ganzen Lutherbibel steht heilig immer klein und Geist groß. Aber wenn ich ihn groß schreibe, dann kann man natürlich auch daraus eine Person machen.
Es stimmt, dass in der Apostelgeschichte immer auf den Namen Jesus Christus allein getauft wird und nicht auf diese dreigliedrige Formel, so wie wir sie von Matthäus 28 erkennen. Warum das so ist, ich habe eigentlich keine brauchbare Erklärung für diese Frage gefunden. Meine persönliche Überlegung ist, dass gerade in der Apostelgeschichte wird uns ja berichtet, Paulus kommt nach Ephesus und da gibt es ein paar Johannesjünger, die haben noch keinen Heiligen Geist empfangen. Und dann stellt Paulus ihnen die Frage, wie war das mit eurer Taufe? Und dann sagen sie, ja, wir sind auf Johannes getauft worden. Aber da kam noch kein Heiliger Geist. Ja. Ich habe den Eindruck, dass hier dann bewusst zwischen dieser Johannestaufe und der Taufe der Christen später unterschieden wird. Und darum wird es verkürzt in der Apostelgeschichte als die Taufe im Namen oder auf den Namen von Jesus bezeichnet.
Das, falsch getauft.
Das ist die Frage, ist das jetzt falsch getauft worden? Oder ist es im Bericht nur verkürzt dargestellt? Ja. Du meinst jetzt Matthäus 28, Vers 19 ist nachträglich hinzugefügt. Das gab es vor 30 Jahren als theologische Überlegung. Ich habe das in Büchern auch gelesen. Da wurde gesagt, möglicherweise ist dieser Taufbefehl in Matthäus hinzugefügt worden. Und ich habe ja erwähnt, es gibt sogar Adventisten, die das so vertreten. In den neueren Kommentaren zu Matthäus steht das nirgends. Keiner spricht mehr davon, dass es im Nachhinein hinzugefügt wurde. Ich glaube auch nicht die neuen Ausgaben der Einheitsübersetzung, das ist ja der Nachfolger von dieser Herderbibel, auch dort steht das nicht mehr in der Fußnote drinnen. Also ich glaube, das ist ein historisch-kritischer Ansatz, wo man sagt, naja, manches haben die Apostel verkündigt und manches haben sie Jesus in den Mund gelegt, aber Jesus hat es gar nicht in Wirklichkeit gesagt. Das ist so ein bibelkritischer, historisch-kritischer Ansatz, den wir bei vielen liberalen Theologen finden. Nur, ich glaube, wir sollten uns als Adventgemeinde nicht der Argumente dieser historisch-kritischen Forschung bedienen, die eben sehr schnell davon spricht, dass etwas hinzugefügt oder gestrichen wurde oder was auch immer oder verändert wurde. Das gefällt mir so vom Prinzip nicht. Jetzt haben wir sozusagen ein Problem. Wir haben Aussagen wie Apostelgeschichte, auf Jesus wird getauft, und dann haben wir Matthäus, auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Jetzt gibt es hermeneutisch zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Wir sagen, Apostelgeschichte da, Matthäus da, das ist ein Widerspruch. Entweder der eine irrt sich oder der andere irrt sich. Ja? Entweder das ist richtig oder das ist richtig. Mein persönlicher Ansatz bei solchen Problemen, die tatsächlich beim Lesen der Bibel auftauchen können, auch in anderen Fragen, mein persönlicher Ansatz ist, gibt es eine Chance, die zwei Dinge, die scheinbar als Widerspruch jetzt hier stehen, irgendwie unter einen gemeinsamen Hut zu bringen. Ist das möglich? Wenn das möglich ist, dann sage ich, Das ist der Weg, den ich persönlich einschlagen möchte. Ich möchte immer gern harmonisieren. Ich möchte nicht Widersprüche gegeneinander ausspielen. Das ist also nicht mein Bibelansatz zum Verständnis der Bibel. Und was jetzt wirklich zur Zeit der Apostel da in den ersten paar Jahren der Christenheit passiert ist, das weiß ich nicht ganz genau. Ja. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass in der Apostelgeschichte eben diese Taufe von Jesus, die christliche Taufe, im Gegensatz zur Johannestaufe betont wird und da Jesus der zentrale Glaubenspunkt ist. Weil wer wird denn in Apostelgeschichte 2, wenn wir bei dem Beispiel gleich bleiben, das war ja der erste Text, den du genannt hast, bleiben, wer wird denn da getauft? Das sind lauter Juden. Da gibt es noch keine Heidenchristen, die kommen erst später dann dazu. Ja? Und wenn jetzt ein Jude Christ wurde, dann hat er vorher schon den Sabbat gehalten, hat auch vorher schon kein Schweinefleisch gegessen und wenn er ein guter Jude war, hat er seinen Zehnten gezahlt und so weiter und so fort. Die entscheidende Frage war, glaube ich jetzt, dass Jesus dieser Messias ist? Dieser Jesus aus Nazareth, ist es der Messias? Wenn ich als Jude dazu Ja sagen konnte, dann habe ich den entscheidenden Schritt getan und werde getauft. Ja? Und darum ist jetzt meine Vermutung, ich kann es nicht beweisen, aber das ist meine Vermutung, dass in der Apostelgeschichte deswegen diese Taufe mit Jesus so eng verknüpft wird, weil das der springende Punkt war. Trotzdem, wenn Jesus selbst nach Matthäus das so gesprochen hat, wie wir es lesen, und davon bin ich überzeugt, dass er das getan hat, dann ist es also kein Fehler, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, weil Jesus uns ja den Auftrag genau dazu gegeben hat. Ja? Für mich ist dieser Spannungsbogen, eine gewisse Spannung besteht, das ist keine Frage, aber erträglich. Das halte ich dann sozusagen aus. Ja? Das wäre also mein Ansatz. Ja? So, ich sehe da jetzt noch zwei Hände. Ich weiß nicht, wer zuerst war oder da vorne. Oder nein, da gab es auch noch eine Hand. Also, entschuldigt, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht ganz im Auge, bitte.
Also ich hätte zwei Fragen. Jetzt weiß ich nicht, ob das dann hintereinander zählt, wenn wir so viele Fragen haben. Ich habe hier einen Auszug aus den Anfängen unserer Glaubensväter. The Advent Review and Sabbath Herald. Nummer 5, 12. September 1854. Ich habe mal versucht, die Übersetzung anzugehen und die lautet wie folgt in ähnlicher Weise. Dem gefälschten Sabbat, also wörtwörtliches Zitat aus diesem, dem gefälschten Sabbat können wir noch andere grundlegende Fehler gleichsetzen, wie die Taufe durch Besprengung, die Trinität, das Bewusstsein der Toten und das ewige Leben in Qualen, also die Höllenlehre. Mhm. Die Masse, die diese grundlegende Fehler gehalten haben, haben sie zweifellos unwissend getan. Aber können wir davon ausgehen, dass die Gemeinde Christi diese Fehler bis zu den Gerichtsszenen, die über diese Welt hereinbrechen werden, beibehalten? Wir denken nicht. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das ist der eine Auszug.
Sag noch einmal, ja. Von welchem Datum ist das?
Ja, das ist von 1854.
54.
Ja. Also ich kenne das Zitat auch von der Ellen White. Sie schreibt auch nochmal an einer anderen Stelle von einer Person. Möchte einfach das mal, ich will das verstehen. Ich nenne das andere Mal, das war im Herbst 1854 und im Folgejahr 1855, am 6. März, im Frühjahr praktisch, kam nochmal in einer 24. Ausgabe von dem Review Folgendes rauf, von einem anderen Verfasser übrigens, das war dann der J.N. Andrews, der schreibt Folgendes: Die Lehre von der Dreifaltigkeit wurde in der Kirche durch den Rat von Nizza 325 etabliert. Diese Lehre zerstört die Persönlichkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Jeder Gläubige dieser würde sich dafür schämen. Also jeder Gläubige, jetzt habe ich es glaube falsch übersetzt, wird sich dafür schämen, mit welch ehrlosen Maßnahmen diese Lehre in der Kirche aufgezwungen wurde, so wie es in der Kirchengeschichte festgehalten ist. Vom Grundsatz her hätte ich gern mal gewusst, diese Trinität oder diese Dreieinigkeit kann man ja unterschiedlich sehen. Du hast vorhin erwähnt, die einen sehen eine Person mit drei Gesichtern, die anderen sehen tatsächlich drei Personen. Das wäre so eine Frage, was hat man denn damals, auf was haben die Pioniere sich bezogen, dass sie sagen, das ist fatal, das ist aus der katholischen Kirche raus entstanden, wir distanzieren uns vehement, wie wir gerade gehört haben, davon. Ja. Also, oder hat man, sag mal so, irgendwie neue Erkenntnisse gehabt? Ich wüsste nicht, dass Ellen White eine Vision hatte diesbezüglich, sonst hätte sie das Zitat am Anfang, das du aufgelegt hast, ja nicht gebracht. Ja. Also was, Frage 1, was für eine Möglichkeit oder Sichtweise der Trinität hatten die damals, dass sie so verdammt haben? Mhm. Das wäre mal die erste Frage und dann kommt noch die zweite gleich.
Naja, das wäre eigentlich dann unsere nächste Stunde. Da okay, werde ich auf dann, diese Fragen noch eingehen. Dann,
ach, das ist
da
das.
Da werde ich dann auch den Andrews und diese Leute okay. und ein paar andere Namen noch erwähnen und was die gesagt haben und ja, warum sie so okay. gesagt haben, warum sie sich auch gegen die Dreieinigkeit gewehrt haben. Ja? Wobei man da auch differenzieren muss. Da gab es Leute mit Rang und Namen, die waren ganz strikt gegen die Dreieinigkeit. Ja. Mhm. Auch ein James White war kein Freund der Dreieinigkeit. Mhm. Nur, der war eher zurückhaltend und sehr vorsichtig und eher ja, kulant in seinen Formulierungen. Ja. Und interessanterweise, solange der James White gelebt hat, er stirbt ja viel früher als Ellen White, hat Ellen White nie konkret zu diesen Dingen Stellung genommen. Es scheint fast so, als ob sie dann nicht gegen ihren eigenen Mann hätte schreiben wollen und sich das dann für später aufgehoben haben. Und da gibt es dann schon noch ein paar Zitate.
Okay. Ja.
Also, ja, du hast es, glaube
ich, im Vorfeld gesagt. Ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt da schon war.
Ja, okay, also ich werde so auf diese Frage der frühen Adventgeschichte, ja. 19. Jahrhundert oder erster Teil des 19. Jahrhunderts, noch einmal eingehen dann. Ja.
Die zweite Frage, die ich jetzt noch habe, ist, die haben wir jetzt nicht erörtert. Wir haben gesagt, Kraft oder Person. Jetzt ist die Frage, die für mich sich stellt, eine ganz andere. Für mich ist das auch eigentlich ziemlich nachvollziehbar, was du da gesagt hast. Nur die Frage für mich, die sich stellt, ist, warum kann ich den Heiligen Geist nicht als Gott selbst sehen? Du hast heute Morgen den Text genannt, den Johannes 4, 24. Der beginnt mit dem Satz, ich lese aus der Elberfelder vor, Gott ist Geist. Das ist für mich ganz klar, da brauche ich nicht trennen. Da brauche ich jetzt nicht Person unbedingt draus machen. Gibt es Stellen in der Bibel, gibt es denn irgendwelche Hinweise, wo der Heilige Geist von dem Wesen Gottes komplett, also richtig deutlich getrennt wird? Weil, also ich kenne viele Stellen eben, die, wenn ich Gott dafür einsetze, bin ich genau richtig. Warum mache ich eine extra Person draus? Das wäre die Frage. Und noch etwas ergänzend hierzu, der Vorhang ist zerrissen, das heißt, der Vorhang im Allerheiligsten ist zerrissen. Das heißt, unser direkter Zugang zu Gott ist da. Deswegen kann er auch den Geist darstellen. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, okay, da ist ja nichts mehr dazwischen, zwischen uns und Gott. Jesus hat den Weg geöffnet, direkt zu Gott. Also würde das zumindest mal die Logik aufmachen, dass Gottes Gegenwart direkt hier sein kann. Warum mache ich eine separate Persönlichkeit auf?
Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist weniger greifbar ist als der Vater oder der Sohn. Da sind wir uns sicher einig. Ja? Beim Heiligen Geist habe ich den Eindruck, er tritt so ganz bescheiden in den Hintergrund. Er arbeitet an der Erlösung des Menschen, weil er auch zur Buße und zur Bekehrung führt. Ja? Aber er will sich da gar nicht in den Mittelpunkt spielen. Ja? Und er überlässt diese Rolle mehr Jesus, der am Kreuz stirbt und wiederkommen wird und so weiter. Ja? Gerade dieser Taufbefehl ist für mich schon eine deutliche Differenzierung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da werden sie nebeneinander genannt. Das ist jetzt keine Hierarchie, weil der Erste zuerst kommt, ist er in der Hierarchie der Oberste, sondern einer muss ja in einem Satz zuerst genannt werden und dann kommen die anderen. Aber da stehen sie nebeneinander. Ich meine, wir haben eigentlich nur ganz wenige Texte, wo alle drei nebeneinander vorkommen. Matthäus 28 ist der eine Text. Dann in 2. Korinther 13, ganz zum Schluss, da haben wir ja auch so einen Text. Ja. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja. Da wären also Christus, der Vater, Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes genannt. Da haben wir ja auch so früher ein Lied gehabt, das wir zum Schluss des Gottesdienstes immer gesungen haben. Ja? Die Gnade hat es geheißen, einfach weil das Wort, dieser Satz hier mit der Gnade beginnt. Ein anderes Beispiel. Jesus steht im Taufwasser. Plötzlich kommt diese väterliche Stimme, die sagt, mein lieber Sohn, also das ist der Vater, sonst würde er nicht lieber Sohn sagen. Und plötzlich sieht man auch den Heiligen Geist in der Form einer Taube. Ja? Aber viel mehr Texte habe ich schon nicht mehr, wo alle drei gemeinsam vorkommen. Und wenn die aber jetzt zu dritt vorkommen, bei der Taufe, Jesus steht im Taufwasser, die himmlische Stimme sagt, mein Sohn, das muss also der Vater sein. Und dann steht noch extra dabei, Taube, Heiliger Geist. Dann sage ich, das sind drei voneinander getrennte Persönlichkeiten. Wie gesagt, beim Heiligen Geist, es ist nicht so gut fassbar wie bei Jesus, das gebe ich sofort dazu. Ja? Und ihr könnt euch erinnern, mein erstes Zitat von Ellen White sagt und warnt uns, es ist ein gewisses Geheimnis. Ja? Das ist aus dem Wirken der Apostel, da weiß ich jetzt nicht genau, wann das erste Mal erschienen ist und ob dieser Satz vielleicht schon in einer früheren Ausgabe vorgekommen ist. Das Wirken der Apostel, das muss so 1900 irgendwas gewesen sein. Ja, das ist also eins von den letzten Büchern gewesen. Der große Kampf war früher, das Leben Jesu war früher und Wirken der Apostel und Propheten, Könige, das war dann das allerletzte Buch von ihr. Ja, aber das genaue Datum müsste ich nachschauen. Auf der Ellen White-CD, da steht das Datum drauf. Ja. Nein, das eine Zitat, das war ein anderes Zitat, das kommt nicht aus dem Wirken der Apostel, aber auf das komme ich dann auch noch einmal zu sprechen. Ja. Also, für mich, auch diese anderen Texte, Belügen und so weiter, Sündigen gegen den Heiligen Geist, das sind für mich alles mehr oder weniger indirekte oder direkte Hinweise, die nicht ganz so deutlich sind, wie wir uns das manchmal wünschen würden, aber die unterm Strich für mich ein Bild ergeben, wo ich sage, ja, der Heilige Geist ist getrennt vom Vater und vom Sohn, eigenständig, und trotzdem sind sie eins, drei, Einigkeit. Unser Problem ist, wenn ich mich mit meiner Frau gut verstehe, wir werden trotzdem nie hundertprozentig die gleiche Meinung haben, weil das wäre gar nicht normal. Ja? Wir kennen so eine Einigkeit in unserem irdischen Leben gar nicht. Und darum können wir es uns nur schwer vorstellen, dass es im Himmel drei Wesen gibt, die sich nicht einmal anschauen müssen. Manchmal schaue ich meine Frau an beim Mittagstisch und die Kinder fragen was und wir schauen uns an und wissen, was wir ihnen sagen werden als Antwort. Ja? Weil wir uns kennen und wissen, wie wir denken. Ja? Aber beim himmlischen Trio, wie Ellen White es formuliert, ist nicht einmal das notwendig. Und sie wissen genau, was der andere denkt und fühlt und was die richtige Antwort ist. Das ist für uns so fern, so unvorstellbar. Ja? Und trotzdem ist es offensichtlich der Fall. Ja? Da habe ich noch zwei Hände. Ja? Ich schaue jetzt einmal kurz auf die Uhr. Wir hätten uns eigentlich vorgenommen, dann eine Pause bis 45 zu haben. Wie es scheint, wird die immer kürzer werden. Wir müssen dann gemeinsam entscheiden, machen wir noch eine Pause und ich werde dann schneller sein oder machen wir gleich weiter, das überlasse ich euch. Ich würde sagen, nehmen wir noch da die zwei Brüder zu Wort und dann entscheiden wir gemeinsam, wie wir das mit der Pause machen.
Eingedenk dessen, was du ja auch betont hast und was auch Ellen White betont, da werden gewisse Geheimnisse bleiben.
Ja.
Aber zum Beispiel 1. Korinther 12, dritter Vers, der ist ja wohl bekannt, wo ja der Paulus klar sagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wenn wir uns die Zeit hineinversetzen, nicht wahr? Jesus hatte es schon schwer, sich durchzusetzen gegenüber der Meinung, nur der Vater, also Yahweh, ja, nicht? Aber wir haben doch eindeutig die Zeugnisse von Jesus, dass er klar bekannte, ich bin ganz abhängig vom Vater. Sage ich das richtig, gell? Mhm. Aber er hat, wenn wir an Johannes 14 denken, Er hat genauso die Wertbedeutung des Heiligen Geistes selbst sehr klar herausgestellt. Mhm. Was auch schon mal gedeutet. Und darum finde ich, ist dieser Text hier von Bedeutung, dass der Heilige Geist ganz starkes Gewicht hat, um auch Jesus in seiner tiefen Bedeutung zu erkennen.
Ja, danke für diesen Hinweis. Das ist das, was ich vorher schon versucht habe anzudeuten. Der Heilige Geist tritt bescheiden in den Hintergrund. Er weist nicht auf sich hin, sondern er weist auf Jesus Christus hin. Ja? Und er versucht hier, alles auf Jesus zu fokussieren. Und das ist für uns, für den Glauben offensichtlich das Wichtigste. Ja? Weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und eben nicht der Heilige Geist oder der Vater. Ja?
Du hast vorhin schon gesagt, dass als Gott auf dieser Erde gewirkt hat, da immer eine Wirkung war zwischen dem, der da kommen wird, dem, also Vater, Sohn, mindestens zwei werden da genannt. Wir wissen auch, dass der Name Geist oft genannt wurde, auch schon im Alten Testament. Und wir wissen auch, dass Jesus gesagt hat, ich muss jetzt in den Himmel zurückkehren, damit der Tröster kommen kann. Das heißt also, Jesus selbst hat dem Heiligen Geist eine derartig wichtige Aufgabe zugesprochen für die Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Das heißt also, es gab eine Zusammenarbeit dieser drei Persönlichkeiten Gottes und es ist nur keiner auf den anderen eifersüchtig. Es ist nur eine Bestätigung, der Vater bekennt sich vor den Menschen zu dem Sohn und der Heilige Geist bekennt sich auch zum Vater und zum Sohn. Und deswegen gehe ich davon aus, es gibt Texte außerhalb dieser Taufformel, die ganz deutlich klar machen, es ist eine Gruppierung, die so miteinander einig ist, dass sie eigentlich wie eine einzige Person auftritt. Und das in einem guten Ehepaar erlebst du es auch. Sie sind eins im Denken, im Sinnen, im Trachten, in den Ideen, in den Aufgaben, die sie im Sinn haben. Und ich denke, dass Gott einiger so einig ist, wie niemand sonst einig sein kann.
Absolut, ja. Ich meine, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wie Jesus hier auf der Erde war, denken wir an die Endzeitrede in Matthäus 24. Da wollen ja die Jünger wissen, wann wird das alles passieren. Die wollen gerne ein Datum hören. Und was sagt Jesus? Niemand weiß das Datum. Nicht einmal die Engel. Nicht einmal der Menschensohn. Und manche sagen, ah, Beweis dafür, die Zeugen Jehovas argumentieren so, Beweis dafür, dass Jesus nicht Gott ist. Ich meine, als Gegenargument versuche ich dann zu formulieren, naja, er spricht hier als Mensch. Er hatte diese Göttlichkeit im Himmel zurückgelassen und aufgegeben. Er hat nie ein Wunder zu seinen Gunsten gewirkt. Ja? Er hat es also nicht leichter gehabt. Er war versucht, wie jeder von uns auch versucht, sogar noch mehr. Weil wenn der Satan zu mir kommt und sagt, mach aus den Steinen Brot, sage ich, das ist keine Versuchung, das kann ich sowieso nicht. Ja? Aber Jesus hätte zurückgreifen können auf seine Göttlichkeit und dann hätte es einfacher gehabt, aber er verzichtet darauf. Und so hat er sich hier auch als Mensch verhalten und gesagt, nicht einmal ich weiß es. Interessanterweise in Apostelgeschichte 1, knapp vor der Himmelfahrt, stellen die Jünger noch einmal genau die gleiche Frage. Wann wirst du dieses Reich für Israel aufrichten? Und dann sagt er, es gebührt euch nicht, die Lutherbibel sagt, Zeit und Stunde zu wissen. Die Elberfelder sagt, Zeit, Spannen und Zeitpunkte oder so irgendwie zu wissen. Ja? Was heißt denn das? Da sagt er nicht mehr, auch der Menschensohn weiß es nicht. Da war er inzwischen schon zum Vater aufgefahren. Die Maria, die darf ihn noch nicht berühren. Aber der Thomas, ein paar Tage später, darf ihn berühren. Da war er schon in den Himmel aufgefahren und Ellen White schildert es sehr ausführlich im Wirken der Apostel, hat diese Bestätigung von Gott, Vater, bekommen, dass die Erlösung funktioniert hat und hat auch wieder diese Allwissenheit, wann das Datum sein wird, in Anspruch genommen. Und zu dem Zeitpunkt weiß er es, aber er sagt, liebe Jünger, es steht euch nicht zu. Für euch ist es besser, diese Frage nicht zu wissen. Hätten sie es gewusst, dass es noch 2000 Jahre dauert, sie wären tief traurig gewesen, hätten gesagt, pah, das lohnt sich ja gar nicht, die Arbeit zu beginnen. Ja? Das dauert ja noch ewig. Ja? Es war also psychologisch absolut richtig, was Jesus gesagt hat. Ihr sollt es nicht wissen. Nur da sehe ich einen Unterschied. Matthäus 24 sagt er noch, ich weiß es nicht. Und in Apostelgeschichte 1 sagt er, ihr sollt es nicht wissen. Impliziert aber, dass er selber sehr wohl zu diesem Zeitpunkt wieder weiß, weil er diese göttlichen Attribute wieder an sich genommen hat. Ja. Gut, ich sehe jetzt im Moment keine Hände. Wie machen wir es? Ich würde vorschlagen, machen wir 10 Minuten Pause. Ich werde nachher dann ein bisschen schneller machen, dass wir trotzdem pünktlich zu Ende kommen. Ja. Machen wir 10 Minuten Pause. Wenn die Uhr dort richtig ist, dann würden wir 5 Minuten vor 4 wieder treffen.